Box und Beutel, der Mainfranken-Podcast. Eberhard Schellenberger plaudert mit Menschen aus der Regiopolregion Mainfranken.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Box und Beutel. Ja, wer einen Mainfranken-Podcast macht, der kommt spätestens im Oktober um den Frankenwein nicht herum. Viele junge Winzerinnen und Winzer sind ins Geschäft der Eltern eingestiegen, setzen Traditionen fort, verändern aber auch. Das ist ja bekanntlich das einzig Beständige im Leben, die Veränderung. Wir haben uns eine junge Winzerin ausgesucht und sind dazu nach Marokko gefahren. Aber nicht nach Afrika, sondern von Würzburg aus gesehen nur über den Mee zu Ilonka Scheuring in?
Ja, in Margetshöchheim, ein kleiner Zungenbrecher.
Und deswegen Marokko, oder? Das verblüfft doch manchen.
Das ist richtig, wobei man auch sagen muss, also Marokko heißt der Ort schon seit Jahrzehnten und keiner weiß so richtig genau, woher die Überlieferung kommt. Aber das Tolle ist, wenn man in Würzburg ins Taxi einsteigen möchte und sagt, man möchte nach Marokko, dann kommt man auch genau da raus, wo man hin soll.
War gar nicht so einfach, hier noch einen Termin zu bekommen, jetzt wo die Lese anläuft. Sind Sie aufgeregt, nervös?
Naja, also man freut sich auf jedes neue Jahr vor der Lese auf jeden Fall. Nervös ist man nicht, weil man kennt es ja mittlerweile, aber es ist schon immer wieder spannend und man ist neugierig, was man denn dann aus dem Weinberg ernten wird, wie wird das Traubenmaterial sein, wie wird die Qualität sein. Man kann alles natürlich vorher mutmaßen, aber die Natur kann einem ja von heute auf morgen immer noch mal schnell einen Strich durch die Rechnung machen.
Wir haben das Ganze Mitte September aufgenommen und als Uhrzeit wurde mir 8.30 Uhr vorgeschlagen und da bin ich jetzt auch pünktlich gekommen. Ich habe mitbekommen, Sie sind sowieso eine Frühaufsteherin. Also es kann schon mal sein, dass Sie auch um 4 Uhr Richtung Weinberg aufbrechen.
Ja, das ist richtig. Kommt auch immer aufs Wetter drauf an. Also im Winter natürlich eher weniger. Da geht man mit dem Tageslicht, aber im Sommer, wenn es so richtig heiß ist und man dann auch im Weinberg schaffen müssen, dann macht es bei ab 25 Grad halt keinen Spaß mehr, im Wenger zu stehen und zu schaffen. Und da bist du froh, wenn du früh um 4 oder um 5 im Weinberg stehst. Alles ist mucksmäuschenstill noch und die Luft ist so richtig schön klar. Und die Sonne geht langsam auf, was man natürlich alles nicht so schön genießen kann, weil man ist ja am Arbeiten, aber man nimmt es trotzdem wahr. Und da steht man dann auch schon mal gern dafür auf.
Sie haben ja viele Steillagen. Ich könnte mir vorstellen, das sind herrliche Sonnenaufgänge.
Das auf jeden Fall, ja, doch. Also da möchte man am liebsten eigentlich dann nur im Steilhang sitzen und gucken und die Zeit verweilen lassen.
Auf Ihrer Homepage habe ich gelesen unter der Überschrift Das Schlaraffenland in Franken, Marokko. Da sind die örtlichen Highlights wahrscheinlich das Jugendzentrum, die Freiwillige Feuerwehr und das jährliche Margaretenfest. Und dann noch eine kleine Blondine mit lustigen Brillen, zwei Ziegen, einem alten Feuerwehrbus und einem Weingut mitten im Ort. Ja, das macht eigentlich schon neugierig. Und Sie zeigen sich auch gern mal Grimasse schneidend, wenn Sie Weine in die Kamera halten?
Ja, das ist richtig, weil ich mir einfach denke, man soll sich manchmal nicht selber so ernst nehmen. Man soll Spaß an dem Ganzen haben. Ich bin meistens nicht so der Standard oder nicht so das Gewöhnliche, sondern hab's gern immer ein bisschen, ja, viele Freunde, Bekannte sagen doch extravagant oder speziell Ilonka-typisch. Und das zieht sich halt so durch alles irgendwo auch durch.
Sieht man auch schon, wenn man hier in die Lutzgasse reinkommt, sieht man ein großes Plakat mit ihrem Konterfei. Und da steht da, steile Berge, geiler Wein.
Ja, genau.
Was sagen die da im Dorf?
Also die kennen es mittlerweile, wobei es immer wieder Leute gibt, die entdecken das neu, obwohl es schon seit ein paar Jahren jetzt hängt. Deswegen tut es immer wieder die Leute auch amüsieren und lässt die Leute schmunzeln. Und es ist ja auch so, dass wir hier von unseren Steillagen quasi den Weinbau auch betreiben und da unsere meisten Rebflächen wirklich vertreten sind und da brauchst du schon ein Faible dafür und musst die Motivation auch mitbringen, um das Ganze eben durchzuziehen.
Ich habe gerade draußen noch so einen Ilonka-Spruch gelesen. Es heißt ja auch Weinberge und nicht Weinacker.
Ja, das ist richtig. Weil Flachlandweinbau, das kann ja jeder.
Genau. Sehen Sie sich so ein bisschen als Unikum unter den Winzerinnen und Winzern?
Puh, als Unikum, also als bunter Vogel vielleicht schon eher, der halt immer irgendwo ein bisschen das Speziellere oder das Andere, das Ungewöhnlichere dann auch sucht.
Ja. Wenn man angeschrieben wird von Ihnen, da kann schon mal sein, liebe Gummistiefelfreunde.
Genau, richtig, ja. Also dadurch, dass wir halt auch einfach ein junges Weingut sind und jetzt nicht mega die lange Tradition und Kultur auch bei uns im Betrieb haben und wir auch ein recht junges Team sind, bringt es uns jetzt nichts, dass wir das so starr und steif uns verkaufen, weil so sind wir halt nicht und wir wollen halt auch den Weintrinkern zeigen, dass Wein nicht steif und altbacken ist, sondern dass Wein auch easy, locker, einfach mit Spaß und Freude auch verbunden ist und man dafür jetzt nicht unbedingt ein Studium zum Trinken braucht, sondern dass man ganz unkompliziert an das Thema Wein eben rangehen kann.
Was spielen eigentlich die rosa Gummistiefel für eine Rolle?
Ja, also das könnte man jetzt auch als typisches Frauenklischee abstempeln, ne? Weil Frauen haben ja immer mehrere Schuhe im Schrank stehen, aber nachdem ich halt mehr Arbeitsschuhe wie Freizeitschuhe fast besitze, naja gut, kann man jetzt nicht ganz so sagen, aber zumindest mehr trage, möchte man da halt auch ein bisschen Abwechslung haben bei den Arbeitsschuhen und so sind halt mal die rosa Gummistiefel irgendwie dazugekommen.
Jetzt sowas wie ein Markenzeichen.
Genau, die haben sich eingeprägt und die sind damals durch einen Schnappschuss auch bei der Bayerischen Landfrauenküche eben entstanden. Und die haben wir dann als Foto verwendet und dadurch hat sich das so bei den Leuten in den Köpfen auch festgesetzt, dass wir gesagt haben, so, das ist ja einfach mein USP auch oder gehört einfach so mit zu mir.
Also Sie waren Teilnehmerin bei der Landfrauenküche vom BR Fernsehen?
Ja, genau, richtig.
Und was gewonnen oder wie ist die Erinnerung?
Also es war eine Bombenzeit, also es war echt sehr schön und wir waren auch ein toller Trupp an Landfrauen. Wir hatten einen tollen Austausch, natürlich die schönste Zeit, weil man wurde ja bekocht meistens. Es war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Also gewonnen habe ich nichts, außer, sage ich mal, die schöne Erfahrung und die Freundschaft mit den anderen. Und das ist schon sehr viel wert auch. Und ob ich es wieder machen würde, weil es war schon sehr, sehr zeitintensiv auch, das neben dem ganzen betrieblichen Alltag auch zu meistern, war schon eine Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall spannend, einfach mal da bei gewesen zu sein, doch.
Schauen wir uns das Leben der Ilonka Scheuring mal ein bisschen näher an. Sie sind jetzt 36, oder stimmt's? Ja, 36 Jahre jung. Aber das Weingut hier haben Sie schon viel länger vom Vater übernommen, als man vielleicht meint.
Ja, das ist auch richtig. Also mein Vater, der war schon immer einer, der sagt, naja, du musst das früh übernehmen und früh Verantwortung da übernehmen. Und dadurch, dass meine Eltern das im Nebenerwerb auch immer gemacht haben, wurde es dann irgendwann zu viel und zu groß. Und irgendwann kam halt so der Zeitpunkt, entweder jetzt oder nie, um das Ganze auch weiter voranzubringen einfach. Und somit habe ich das Ganze dann schon 2010 quasi auch relativ kurz nach meiner Technikerausbildung dann für Weinbau und Önologie von meinen Eltern dann bekommen.
Da waren Sie 25 oder was?
Richtig, ja. Es ist, ja, also ich meine, man wächst ja da rein. Ich meine, die Eltern sind nach wie vor noch mit dabei, man stimmt sich da nach wie vor noch ab. Aber du brauchst schon eine gewisse Zeit, um da einfach auch reinzuwachsen und die Entscheidungen zu treffen und das Ganze dann auch irgendwann mal tutto completo zu führen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit 25 schon komplett alles gemacht habe, weil dafür sind die Aufgabenbereiche einfach zu vielfältig und zu groß, dass man da in allen Bereichen schon allein die Entscheidungs- Gewalt dann auch hatte.
Ich habe gelesen, das Kinderzimmer, das haben sie früher gar nicht so häufig aufgesucht. Sie seien mehr auf den Traktor gehockt oder mit 10 Jahren, ja, oder haben im Kompost nach Würmer gesucht. Also das war wirklich schon so ein bisschen in die Wiege gelegt.
Ja, das stimmt. Also mir war es schon immer lieber, draußen in der Natur unterwegs zu sein. Also das, ja, egal ob früher oder heute, es geht mir heute immer noch so. Ich sag mal, ich habe Hummeln im Arsch, ich kann keinen halben Tag daheim auf der Couch rumliechen oder was und mit Bücherwälzen oder sonstigen Indoor-Aktivitäten verbringen. Also mir ist es dann schon immer lieber und recht, einfach rauszugehen, in der Natur auch zu sein und ja, mit Händen und Füßen mich zu bewegen und da dann auch was zu schaffen.
Was sagt denn der Vater? Geiler Wein, rosa Gummistiefel, hat er nicht manchmal gesagt, Mädel, bremst dich mal ein?
Ja gut, da steht er natürlich manchmal schon stutzig da davor und denkt sich, ja, was soll denn das jetzt wieder, was sind das wieder für Pfötz? Aber ja, im Großen und Ganzen hält er sich da eigentlich komplett raus, weil das ist nicht so wirklich sein Metier. Und da hat er nicht so den tieferen Einblick oder auch nicht so den Spaß dran. Wenn es um andere Themen geht, da fährt er dann eher noch mal ein wenig auf. Aber da ist es jetzt auch mittlerweile so, dass ich dann schon den Ton angebe und er dann insgeheim dann doch schon stolz auch ist, dass das alles so läuft, wie es läuft.
Es sieht ja so aus, als ob Ilonka Scheuring sehr heimatverwurzelt ist, aber es gab auch eine Zeit, da waren sie erst einmal weg.
Ja, ich war schon immer sehr heimatverbunden und verwurzelt, war auch der Meinung, dass ich nicht weg muss. Ich wollte eigentlich auch gar nicht weg, aber ich habe trotzdem für mich gesagt gehabt, weil das halt so dieser klassische Weg auch ist, wenn du mal einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb hast, kannst du halt nicht mal ein Viertel, halbes Jahr einfach aussteigen und in der Welt rumbummeln. Das funktioniert da nicht, es sei denn, du hast vielleicht eine Großfamilie und Geschwister, die da auch mit aktiv sind. Aber man ist da so eingebunden und da habe ich mir gedacht, wenn ich halt mit 25 Jahren dann den Betrieb übernehme und bekomme, dann bist du die nächsten 40 Jahre so auf die Art oder ja 30 Jahre, wie auch immer, bist du dann daheim gebunden in Anführungsstrichen. Und ja, egal, ob ich jetzt will oder nicht, ich gehe jetzt einfach mal ins Ausland. Und so bin ich dann nach Südtirol eben gegangen, nur über die Herbstzeit. Und habe da dann festgestellt, ach, das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man mal fort ist. Und ja, habe da dann quasi Blut geleckt und bin dann gleich im Anschluss nochmal für ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen. Und habe da meine Erfahrungen gesammelt und bin da auch gereist. Das war auch alles eine super tolle Zeit. Also die sollte man auf jeden Fall mal machen, wenn man jung ist. Ist natürlich auch anstrengend, aber es lohnt sich. Und hinterher lernt man eben umso mehr das Ganze in der Heimat dann wieder zu schätzen. Weil vorher war alles irgendwie so, naja, das ist doch alles hier nichts. Wir sind ja so eine Kleinstadt und ja, ist nichts Besonderes. Und woanders ist es immer schöner, aber im Gegenteil, also wenn man mal woanders war, stellt man erstmal fest, so, wow, es ist echt stark, was wir hier alles auf so einem kleinen Fleckchen rund um Würzburg alles geboten kriegen. Und es gibt eigentlich keinen schöneren Ort wie jetzt hier daheim.
Haben Sie denn da fürs Weinmachen auch was mitgebracht aus Südtirol und aus Neuseeland?
Natürlich hat man sich so das ein oder andere abgespeichert, aber man hat auch festgestellt, also die kochen auch nur mit Wasser dort. Da legt jeder Betrieb ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, aber von den Grundsätzen her unterscheidet sich es jetzt nicht.
Jetzt lese ich nochmal von Ihrer Homepage ab. Ilonka macht Kunst, Weinkunst, hat sie mal gesagt, und tobt sich dabei kreativ und handwerklich aus. Ist immer für eine Überraschung gut. Entweder spannt sie ihre Ziegen vor den Weinbollerwagen, tüftelt an Weinspinnereien mit fränkischem Portwein oder Wein aus getrockneten Trauben, gestaltet ihre Gaststube mal eben kunterbunt und ist immer auf der Jagd nach Herausforderungen. Kommen wir erstmal zu den Ziegen. Wie heißen die?
Ja, die Ziegen, die hießen Pino und Brix. Also es ist jetzt aktuell leider nur noch eine. Ja, die Brix, die kleinere, die ist ja, unglücklicherweise verstorben, weil die stehen natürlich auch bei uns hier im Wohngebiet und sind ja so eine Ortsattraktion für viele Eltern mit Kindern. Und dann gibt es halt auch genügend Leute, die leider nicht wissen, wie sie solche Tiere zu füttern haben. Und ja, dadurch ist dann leider die eine jetzt verstorben. Aber dennoch werden wir da auch wieder Nachwuchs kriegen.
Ich wollte gerade sagen, eine Ziege fühlt sich alleine.
Genau, richtig. Also das wollen wir natürlich nicht. Es war jetzt gerade ein bisschen eine ungünstige Zeit, weil halt wieder alles zusammenkommt. Aber wäre ja langweilig, ne? Gäbe ja sonst keine Herausforderungen, wenn nicht alles auf einmal kommt. Und somit ja, soll ja die Pino, die jetzt noch da ist, auch noch eine schöne Zeit haben. Und deswegen kriegt sie dann da nochmal Zuwachs.
Woher kommt der Name Pino?
Ja, Pino kommt letztlich von Pinot Noir auch. Das ist so eine Abkürzung.
Hab schon geahnt, ja.
Genau, und Prix war damals auch, ist ja eine andere Bezeichnung oder auch eine Messeinheit für den Zuckergehalt. Bei uns sind es Öxle und in Südtirol sind es Prix, wie da der Zucker gemessen wird. Und daher kam der Name mal.
Kommen wir zum Wein. Ja, und da wollen wir bei Box und Beutel immer wieder auch mal zwischendrin ein paar knackige Kurzinfos hören.
Das Weinanbaugebiet Franken bezeichnet sich selbst als Silvanerland. Der Silvaner ist die Leitsorte. Fast 25% der angebauten Reben in Franken bestehen aus Silvaner, der prozentual weitaus höchste Anteil in allen deutschen Anbaugebieten. Silvanerfreunde schätzen vor allem die feine Säure. Der Name kommt vermutlich vom römischen Waldgott Silvanus. Die Rebsorte kam im 17. Jahrhundert aus dem Donauraum nach Deutschland. Sie entstand durch eine Kreuzung von Traminer und dem sogenannten Österreichisch-Weiß. In Kastell im Landkreis Kitzingen wurde die Silvanerrebe am 10. April 1659 erstmals gepflanzt. Das ist urkundlich festgehalten. Der aus Zeil am Main stammende Zisterzienser Alberich Degen, Abt des Klosters Ebrach, pflanzte 1665 erstmals eine Silvanerrebe in den Weinbergen am bekannten Würzburger Stein.
Ja, und da bin ich als gebürtiger Zeiler natürlich stolz, dass der Abt Alberich Degen aus meiner Heimatstadt stammt. Dort ist er bis heute die Symbolfigur. Und er brachte also die Silvanerrebe nach Franken. Verscheuring, welche Rolle spielt bei Ihnen hier am Hof der Silvaner?
Also der Silvaner darf natürlich bei uns auch im Betrieb nicht fehlen, als typischer Franke natürlich. Aber dennoch liebäugle ich sehr mit der Scheurebe. Also Scheurebe ist bei uns so im Betrieb das Steckenpferd und ja, ist auch so bei uns mit der größten Vielfalt vertreten. Also die Scheurebe haben wir da wirklich auch in allen Bereichen, vom einfachsten bis zum hochwertigen oder edelsüßen Wein eben, was wir in verschiedenen Variationen und Kreationen auch anbieten. Und das ist so ein bisschen ja mein Favorite. Aber Silvaner darf natürlich nicht fehlen.
Sieht man auch an der Kappe, was steht da? Scheurebe-Ring. Da gibt es also einen richtigen Ring?
Ja, also nachdem ich ja
schon... Ach Gott, ja, jetzt war ich ein bisschen auf der Leitung geguckt.
Ja, genau, nachdem ja die Namensverbindung da gegeben ist, Scheuring, Scheurebe, ja.
Jetzt kapiere ich es, ja, ne? Es gibt halt einen Maschinenbauring, vielleicht habe ich gedacht, gibt es auch irgendeinen Ring für Scheureben. Ja, was ist das Besondere an der Scheurebe?
Das Besondere an der Scheurebe ist, dass sie auch sehr, sehr vielfältig sein kann, dass sie ein gutes Potenzial auch mitbringt zu reifen, dass sie in den einfachsten und aber auch in den höchsten Qualitätsstufen tolle Weine hervorbringt und halt auch mit dem Klimawandel aktuell gut zurechtkommt.
Aber sie müsste noch ein bisschen populärer gemacht werden, oder?
Ja, wobei sie das schon in den letzten Jahren auch geworden ist. Also sie hat, sage ich mal, so einen Imagewechsel auch vollzogen. Dadurch, dass sie früher meistens eher so als Babsüß ausgebaut wurde, ist sie bei den Leuten dann doch sehr in Verruf geraten. Aber nachdem sie jetzt eher so in diese knackigere, kühlere und nicht ganz so süßliche Variante geht, ja, ist das gerade aktuell wieder voll im Trend.
Sind Sie da auch so ein bisschen eine Frau, die experimentiert beim Ausbau?
In manchen Bereichen ja, definitiv. Jetzt zum Beispiel bei unseren drei Fragezeichen, was ein Wein ist, der auf der Maische vergoren ist, also wo man sich vorstellen muss, der wie ein Rotwein gemacht ist. Also der Wein liegt 3 Monate oder länger auf den Beerenschalen und im Fruchtfleisch. Und das ist für einen Weißwein schon eher ungewöhnlich. Und noch dazu ist er eben nicht in einem Holzfass ausgebaut, sondern es kommt einfach die Traube, so wie sie im Weinberg gewachsen ist, wird dann eingemeischt bzw. nicht ganz gemeischt, weil es eine Ganztrauben-Gärung dann auch ist. Und da möchte man einfach so das Maximale aus der Traube und dem Weinberg dann rausholen.
Was es hier im Haus nicht gibt, ist einen Winzer-Sekt.
Ja.
Wie heißt der hier? Ist ja klar, ne?
Ja, hier heißt das Winzer-Insekt, oder? Den Winzerinnen-Sekt kann man lesen, wie man möchte. Liegt natürlich daran, dass ich diejenige bin, die wirklich von Anfang bis Ende alles komplett selber in der Hand auch hat, entscheidet und steuert und teils auch wirklich ausführt. Und warum soll man das Ganze dann Winzer-Sekt nennen, wenn ich die Winzerin bin?
Das ist logisch. Ja, dann machen wir mal weiter Ihre Palette durch. Tri-Age, was steckt da dahinter?
So wie man sich das beim Fleisch auch vorstellen kann, da kennt man es ja, Dry-Aged, bedeutet luftgetrocknet. Und das ist quasi das gleiche Prozedere bei den Trauben auch. Also wir haben die Trauben luftgetrocknet. Man kennt es vom Amarone oder vom Passito aus anderen Ländern auch. Und da wird der Wein oder die Trauben eben so lange getrocknet, bis sie kurz vorm Rosinieren sind. Und dann erst wird das Ganze eingemeischt bzw. vergoren und dann abgepresst bei uns. Und das ist bei uns in Deutschland noch nicht allzu lange erlaubt oder hat sich auch noch nicht so durchgesetzt. Aber nachdem wir im Betrieb jetzt keine edelsüßen Geschichten wie jetzt eine Trockenbeerenauslese oder einen Eiswein produzieren können oder wollen und es natürlich vom Klima her auch immer schwieriger wird, haben wir eben mal gedacht, probieren wir das mal aus, weil warum nicht einfach mal was Neues ausprobieren.
Fraulich klingt der Winzerinnen-Sekt und dann haben wir aber noch Femina Clout. Das hört sich auch interessant an.
Tatsächlich ist es auch. Die Femina Clout muss man sich vorstellen, man darf es ja bei uns nicht verwenden, aber es ist wie ein Portwein, nur noch mal eine Nummer fruchtiger. Vom Verfahren her ist es eben auch wie der Portwein hergestellt. Und der Name Femina Clout, der entstand natürlich auch so, weil das Ganze weiblich, also feminin, süßlich, verführerisch irgendwo ist. Und wenn du das Ganze dann mal getrunken hast und probiert hast, merkst du erstmal so richtig, wenn es die Kehle runtergelaufen ist, was für eine Power, was für eine Kraft, welche Glut oder welches Feuer dahinter steckt, weil das halt doch schon ein sehr mächtiger Portwein oder Likörwein in dem Fall da noch ist.
Ihr Vater hat Ihnen den Hof zwar jetzt schon übergeben, als Sie 25 waren, aber ganz raus ist er nicht. Ich glaube, er ist so ein bisschen der Vorkoster bei Ihnen, oder? Berät Sie schon.
Ja. Also er hat immer noch, sein Wort ist immer noch zu hören. Aber das letzte Wort habe dann letztendlich ich. Und er ist da auch schon noch aktiv und ist auch noch im Weinberg aktiv und guckt hier und da. Also ist ja jetzt mittlerweile auch, sage ich mal, theoretisch in Rente vom Alter her. Aber wenn man natürlich so einen Familienbetrieb hat, da glaube ich, also geht man nie in Rente so richtig. Da ist man immer noch mal irgendwo mit am Start. Und das ist ja auch das Schöne, was so ein Hofleben dann auch ausmacht. Das ist jeder dann immer mal irgendwo da. Natürlich dann auch mal wieder nett, aber wenn es irgendwo gilt oder wenn es pressiert, dann sind auf jeden Fall die Leute dann auch da.
Worin unterscheidet sich es eigentlich, wenn eine Frau so einen Laden führt oder ein Mann?
Ja, das ist immer eine sehr beliebte Frage.
Also, ich stelle es auch erst als 15er jetzt.
Also ich würde sagen, Frauen sind halt grundsätzlich einfach etwas ruhiger und bedachter und überlegter. wie sie an die Sache herangehen und fahren jetzt nicht gleich sofort aus der Haus oder aus der Haut, aus dem Haus, aus der Haut und gehen nicht direkt mit dem Kopf durch die Wand, sondern machen es halt eher manchmal mit Köpfchen anstatt mit Muckis. Weil mit Muckis packen wir es dann manchmal halt auch nicht und dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Insofern sind wir vielleicht manchmal auch noch mal etwas vorausschauender, denken mehr ans Große und Ganze, wie jetzt immer nur so in diesen kleineren Aufgabenbereichen, die vielleicht anstehen.
Jetzt gibt es ja nicht so viele Winzerinnen, zumindest bei uns in Franken. Seid ihr ein bisschen miteinander vernetzt?
Also wir kennen uns natürlich alle, oder was heißt alle, viele zum Teil, schätzen uns auch und vernetzt. Man hat immer so Zeiten, da hat man vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit, dann trifft man sich mit dem einen oder anderen. Aber in der Regel ist es dann doch eher so, dass jeder so viel eingespannt ist. Und wenn er mal ein bisschen Zeit hat, dann natürlich mit seinem Freundeskreis dann auch gerne viel unternimmt. Und dass man dann nochmal in seiner Freizeit zusätzlich viel mit anderen Winzern macht, ist meistens eher dann nicht so der Fall. Klar, wir haben auch immer mal Stammtische oder Gruppen, wo wir uns auch treffen und da auch immer was machen, was auch ganz wichtig ist für den Austausch und alle dann einfach weiter voranbringt oder auch immer wieder neue Ideen dann aufploppen lässt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns regelmäßig einmal die Woche irgendwie oder einmal im Monat dann da gezielt auch treffen und zusammen irgendwas machen.
Und wie ist das Verhältnis so zu den Winzern?
Ach, also ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich kenne es ja nicht anders. Schon eh und je war ich in der Unterzahl, beziehungsweise in der Schule natürlich nicht. Ne? Da war ich auf der Mädchenschule, da gab es keine Jungs. Aber nach der Zeit war ich immer in der Unterzahl und immer irgendwo mit vielen Männern, Jungs zu tun gehabt. Und ich sag mal, wenn du dich nicht dumm anstellst und nicht auf den Mund gefallen bist oder dir auch nicht alles gefallen lässt, dann kommst du mit denen auch gut klar. Also ich komme auf jeden Fall gut klar.
Kommen wir mal zur Weinlese in diesem Jahr. Der August, der war ja recht nass. 2018 hingegen hatten die Trauben stellenweise regelrecht Sonnenbrand. Das Auf und Ab, das kennen die Winzerinnen und Winzer. Und sie haben die Gegensätze beim Klima, die werden immer größer und werden extremer.
Der Klimawandel ist gerade im regenarmen Mainfranken zu spüren. Große Hitze und Dürre, frühe Vegetation im Frühling, späte Fröste und auch Starkregen. Experten erwarten, dass der Silvaner, das Flaggschiff des Frankenweins, mit dem veränderten Klima zurechtkommen wird. Der frühreife Bacchus hingegen hat schon jetzt Probleme. Mit Maifrösten, aber vor allem auch mit Sonnenbrand in einem heißen August. Auch der Riesling mag es eher kühl und trocken. Neue Sorten halten Einzug in Mainfranken, zum Beispiel der Cabernet Blanc, der Chardonnay oder der Sauvignon, die bis jetzt vor allem im Süden Europas daheim waren. Schädlinge bringen die Reben verstärkt in Gefahr. Durch Wasserknappheit und durch die Hitze gibt es einen höheren Alkoholgehalt.
Was ändert denn der Klimawandel in unseren Weinbergen? Gibt es bestimmte Sorten, die Sie dann vielleicht nicht mehr anbauen und neue kommen, wie eben gehört?
Der Klimawandel kommt ja früher, als wir auch erwartet hatten. Also man hat ja immer auch gedacht, der dauert noch ein bisschen. Aber wie man jetzt doch die letzten Jahre gesehen hat, ging es dann doch wesentlich schneller. Der hat auf jeden Fall Einfluss auch auf unsere Weinberge, die Rebsorten und das Ganze spürt man schon deutlich. Man muss sich da auch immer von Jahr zu Jahr immer wieder neu anpassen oder auch gucken, wie kann man dem entgegenstehen. Jetzt vielleicht nicht, weil gegen die Natur kommst du nicht an. Also da ist die Natur einfach der Mächtigere. Aber wie kommt man vielleicht am besten miteinander klar, zurecht? Und es wird schon so sein, dass bestimmte Rebsorten, wie jetzt beispielsweise der Bacchus, ganz klar definitiv bei uns keine Zukunft im Betrieb sieht. Weil ich baue keine Rebsorte an, die das ganze Jahr über Arbeit macht und dann kurz vor der Ernte von den Wespen geholt wird oder dann schon frühzeitig das Faulen anfängt, weil sie dann auf einmal überreif ist und so viel früher dann auch reif wird wie die anderen Rebsorten und sich das dadurch dann nochmal massiv in die Länge zieht, so ein Lesezeitpunkt, das ist für uns dann einfach nicht handelbar und deswegen gucken wir dann natürlich schon, was gibt's für alternative Rebsorten oder auch alternative Erziehungssysteme, die eben den Reifeprozess dann auch etwas verzögern können und man dadurch wieder erst später die Lese auch starten kann. Und aber da ist es natürlich so, das kannst du alles nicht von heute auf morgen ändern und entscheiden. Das muss gut überlegt und bedacht sein, weil so eine Weinbergsanlage hast du mal mindestens 30, 35 Jahre und die kannst du nicht einfach mal nach 4, 5 Jahren wieder raushauen, wenn du merkst, das funktioniert nicht. Zumal sich nach so kurzer Zeit dann oft auch noch gar keine richtige Tendenz dann ableiten lässt.
Aber schon so, dass bei uns dann jetzt langsam auch Rebsorten wachsen, die es früher nur in Italien oder Frankreich gab?
Ja, richtig. Also da gibt es durchaus schon Betriebe, die da südlichere Rebsorten auch anbauen. Ja.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Wir haben solche Sorten noch nicht im Sortiment, nee. Also mache ich mir jetzt aktuell auch keine Gedanken darüber. Wir sind dann eher am Überlegen bezüglich Piwi-Sorten, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, sodass wir dann auch den Pflanzenschutz auch weiter reduzieren könnten, weil die ja dann quasi nicht mehr so darauf angewiesen sind oder resistenter eben gegen den Pilzdruck sind. Und da gibt es halt komplett neue Züchtungen, die natürlich auch so in diese südländischeren Richtungen gehen von den Rebsorten her, aber auch so mit unseren Einheimischen teilweise ein bisschen vergleichbar sind. Aber man hat da auch grundsätzlich noch keine Erfahrungen drin oder nicht wirklich viel Erfahrung drin. Das ist alles noch so in dem Versuchsmaßstab.
Sie haben ja hauptsächlich Steillagen.
Ja, zu 80%.
Gibt es da Probleme mit dem Wasser zum Beispiel? Ja, auch ein großes Thema mehr bei uns in Mainfranken.
Ja, Wasser ist halt grundsätzlich, das ist dann egal, ob das jetzt eine Steil- oder Flachlage ist. Wenn das Wasser natürlich von oben kommt und dann aus Eimern gießt sozusagen, dann ist es mit der Steillage natürlich nochmal wesentlich schwieriger, weil man da halt einfach Erosion und Bodenabschwemmungen haben kann, wenn der Boden überfordert ist, so viel Wasser auf einmal aufzunehmen. Aber auch da ist es wieder ein Thema, wo man sagen muss, die Natur sitzt am längeren Hebel. Also wir können auch nicht alle Weinberge bewässern. Was heißt, entweder muss es ein gebietsübergreifendes, großes, nachhaltiges Konzept für sowas dann geben. Oder die Reben müssen eben sich anpassen, weil es gibt auch in anderen heißen Ländern einfach weniger Wasser. Und da werden sie auch nicht bewässert. Und da kommen sie auch durch und über die Runden.
Jetzt haben Sie ein Wort gesagt, das nehmen zwar viele in den Mund, aber ich glaube, Ihnen ist es wirklich wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Wie sieht es bei Ihnen hier aus? Wo wird es angewandt?
Ja, also es gibt natürlich viele Punkte, da ist es irgendwie schon so selbstverständlich. Da macht man sich schon gar keine Gedanken mehr darüber. Also für uns ist es nicht nur so ein Marketing-Gag-Tool, sondern ich lebe das tatsächlich. Wo fängt es an und wo hört es auf? Ne? Also wir als Weingut tun zum Beispiel das ganze Weingut mit Holz heizen. Das heißt, wir machen unser Holz dann auch selber. Also wir gehen teils in den Wald, fällen die Bäume, machen das Holz. Macht natürlich alles mehrmals warm, brauchst schon weniger Wärme dadurch. Das ist ein Punkt. Dann haben wir ganz viele Streuobstwiesen, die es bei uns in der Gegend gibt und die keiner mehr haben möchte, die wir dann auch pflegen und hegen und irgendwo erhalten, säen extra Blühwiesen auch an, nutzen im Weingut Mehrwegkartons zum Beispiel. Also es gibt viele kleine Punkte, an denen man stellen und schrauben kann. Also und oft werden ja immer nur so die großen Themen dann präsent gemacht. Das heißt, ich bin CO2-neutraler Betrieb, weil ich habe mir in dem Land irgendwo so und so viel Wald gekauft. Einfach nur, dass ich dann CO2-neutral bin oder ich habe jetzt irgendwo alles mit Solar zugepflastert. Aber ich kann als, ja, weil wir sind ja ein konventioneller wirtschaftender Betrieb, kann ich auch hergehen und sagen, ich möchte so naturnah oder so biologisch wie möglich arbeiten. Ne? Das heißt auch, wir bringen Kompost in den Weinbergen aus. Also diese Kreislaufwirtschaft versuchen wir schon auch umzusetzen, weil du hast einfach das Jahr über immer wieder Grüngut oder dann auch im Herbst deine Trester. Das Ganze verarbeitest du dann wieder zum Kompost und bringst es halt dann später im Weinberg aus. Das sind alles so Punkte, die auch nachhaltig sind. Und wir haben uns natürlich auch als Winzer zusammengetan in der Ethos-Gruppe, die sich ja dem Thema verschrieben hat, Weinbau mit Haltung zu betreiben. Das bedeutet, nachhaltigen Weinbau zu betreiben. Und da fällt es natürlich auch noch mal leichter, in der Gruppe sich da gegenseitig zu motivieren, auch anzutreiben. Und dadurch sind wir dann auch weggekommen dann vor einigen Jahren mit der Unterstockbehandlung. Das lösen wir rein mechanisch mittlerweile, was ja auch immer wieder so ein Thema ist. Und andernfalls trennt uns jetzt nicht viel vom biologischen Gedanken hin.
Ethos, ein wichtiges Thema noch. Ein Dutzend Winzer und eine Frau?
Korrekt, ja. Damals, wo wir angefangen haben, ja, gab es nicht so viele oder für die war das Thema vielleicht nicht interessant oder vielleicht noch zu weit in der Ferne. Auf jeden Fall, ja, war ich da die Einzigste oder bin die Einzigste bis jetzt geblieben. Und
sind das nur fränkische Winzer, oder?
Ja, das sind nur fränkische. Die sind aber über ganz Franken verteilt. Also das ist sehr weit gestreut auch. Genau. Aber wir haben halt einfach durch diese Gruppe gibt es eine größere Dynamik auch und eine größere Reichweite. Und somit kann man dann auch mal das ein oder andere leichter umsetzen oder ist dann auch mehr motiviert, das dann wirklich zeitnah umzusetzen und vielleicht nicht so lange auf die lange Bank zu schieben.
Kommt so ein Schutzgedanke auch aus einer Liebe zu dieser mainfränkischen Heimat?
Der Gedanke kam eigentlich eher daher, dass so wie das vor Corona alles gelaufen ist, nicht mehr weiterlaufen konnte und wir das halt schon nochmal 4-5 Jahre vorher in Erwägung gezogen haben, dass einfach schon ein Punkt erreicht ist, an dem geht es nicht weiter, die Spirale hoch, immer höher, schneller, weiter. Und deswegen haben wir uns halt Gedanken gemacht, was können wir da für die Zukunft tun oder wie können wir unsere Betriebe auch der nachfolgenden Generation eben in einem guten und gesunden Zustand überlassen, ohne dass wir die Natur dann mords ausgebeutet haben, sondern es wirklich in einem guten, vitalen Zustand dann auch weitergeben können. Insofern kam halt erst früher mal die Mechanisierung, dann kam die Industrialisierung und jetzt kommt so langsam wieder die Ökologisierung. Natürlich kennt man die Heimat und weiß, wie vielfältig das ja bei uns auch ist. Also wir haben ja eine extreme Vielfalt an Biodiversität, weil wir haben den Fluss, den Main, wir haben Ackerflächen, wir haben Weinbauflächen, wir haben Waldflächen, wir haben Streuobstwiesen und das in einer Dimension, die so abwechslungsreich und groß verstreut ist, dass man das natürlich irgendwo auch erhalten möchte. Und ich glaube, wir wissen das als Winzer oder Landwirte auch noch mal etwas mehr und anders dazu schätzen, wie jemand, der einfach kein Stückchen Erde irgendwo oder einen Baum irgendwo zu pflegen oder zu hegen auch hat.
Jetzt haben Sie noch eine neue Antriebsfeder. Es ist kein Geheimnis, Ilonka Scheuring bekommt ein Baby. Jetzt haben Sie vielleicht oder spüren noch mehr eine Verantwortung für die nachfolgende Generation.
Ja, natürlich, auf jeden Fall, weil so wie es halt in der Welt zugeht oder zugegangen ist, und es hat sich ja noch nicht so viel geändert, geht es halt auf Dauer einfach nicht mehr weiter. Das muss man sich so eingestehen. Und wir können froh sein, dass wir an so einem schönen Standort auch sind, wo wir sind. Da sind wir ziemlich sicher. Bei anderen, da treten halt immer mehr Katastrophen auf, was natürlich dem Klimawandel und unserem ganzen Konsumverhalten und unser allgemeinem Verhalten zu Schulden kommt, muss man ganz klar sagen. Und das liegt halt auch irgendwo daran, dass es doch allen sehr gut geht. Auch wenn es immer heißt, oh, nee, mir geht's nicht so gut oder man jammert halt. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, wenn man so verschiedene andere Zeitepochen sieht, geht es uns verhältnismäßig wirklich gut.
Sie haben viel Steillagen, das haben wir schon gesagt. Auch so ein Lonka-Spruch, flach kann jeder. Hat natürlich auch Mühen, wenn man da oben steht, aber man kann auch ins Land schauen. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Felsen am Stettener Stein. Beschreiben Sie doch bitte mal die Gefühle, die Aussicht, wenn Sie da oben stehen in rosa Gummistiefeln und den Fluss hinauf ins Maintal blicken.
Das ist einfach eine sehr mächtige Landschaft, die aber jetzt einen nicht irgendwo einengt, sondern die wirklich offen, weit ist und ja, in der man sich einfach verlieren kann.
Das war Box und Beutel, der Mainfranken-Podcast der Regiopolregion Mainfranken. Wir waren zu Gast in Marokko, in Margetshöchheim bei Winzerin Ilonka Scheuring. Ich sage ganz herzlichen Dank, wünsche alles Gute für Mutter und Kind und für die Lese.
Ich sage auch vielen Dank, das kann man auf jeden Fall gebrauchen.
Und Ihnen sage ich Ade aus Marokko.